Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Mutter packt es nicht, Sohn erkennt Geschenk sofort.
Ja, Mutter kann nicht mehr wohnen bleiben, muss ausziehen.
Ja, es ist ja ein bisschen zu makaber vielleicht mit Mutter packt es nicht. Aber worüber wollen wir reden? Wir wollen eigentlich über was anderes reden. Wir wollen reden darüber, dass man vielleicht zu Lebzeiten seine selbstbewohnte Immobilie überträgt an Kinder. Und da hat sich für mich die erste Frage gestellt, wieso überhaupt kommt man auf diese Idee?
Das frage ich mich auch ganz oft bei Mandanten. Bei der Hälfte ist es so, dass man denkt, okay, spricht einiges dafür, aber bei der anderen Hälfte denkt man so,
was sind denn so Gründe?
Ja, es gibt mehrere Gründe. Der erste und einer der häufigsten Gründe ist Reduzierung der Erbschaftssteuer.
Ah, ja.
Das heißt, das Ausnutzen der Freibeträge zu Lebzeiten. Die Freibeträge hat man ja alle 10 Jahre. Das bedeutet also, ich kann alle 10 Jahre 400.000 an meine Kinder verschenken. Insofern kann das Sinn machen. Zweiter Grund, Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen. Die Immobilie soll sich nicht mehr im Nachlass befinden, um das böse Kind zu bestrafen.
Ja?
Dritter Grund, Erhalt der Immobilie im Familienvermögen. Weil ich möchte nicht, dass meine Immobilie verkauft werden muss, um meine Pflegekosten zu bezahlen. Das ist wahrscheinlich so ein Punkt, bei dem du und auch ich, wir beide häufig sagen, überlegen Sie sich das nochmal, ob das wirklich sinnvoll ist. Und der vierte Grund ist, ich möchte das einfach gerne. Ich möchte mit warmer Hand schenken.
Ja, wobei es schon speziell ist, weil man selbst noch drin wohnt, ne? Und das nicht so was ist,
ja,
was man so de facto weggibt, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Und Britta, warum denkst du, manche Mandanten machen es vielleicht aus falschen Gründen?
Ich glaube, manche Mandanten lesen oder hören irgendwo was und denken, sie müssen jetzt unbedingt ihren Kindern die Immobilie schenken. Und dann, es kommt immer sehr darauf an, dieser Erbschaftssteuerfreibetrag, du hast ja, das ist ja zurzeit pro Elternteil als Kind 400.000. Das heißt, damit es überhaupt Sinn macht, brauchst du schon mal eine Immobilie mit einem Wert von 800.000 Euro. Und eben noch darüber hinaus weitergehendes Vermögen, was im Erbfall rübergehen würde. Wenn jetzt die Mandanten, weiß ich nicht, erst so 60 Jahre alt sind und die Kinder sind vielleicht 20 und die haben nur ein Mittelreihenhaus, ne, ohne dass es jetzt despektierlich klingen soll, aber die haben halt nur ein Mittelreihenhaus oder eine Wohnung, was nicht den Wert hat von 800.000 Euro, dann macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Auch in Bezug, die Kinder sind noch relativ jung, die Menschen sind auch noch relativ jung. Es ist was anderes, ob du es mit 50, 60, 70 oder 80 machst, finde ich. Und was ganz oft die Leute nicht im Blick haben, dass sie dann ihre Immobilien nicht mehr verkaufen können, sondern die gehört dann den Kindern.
Ja.
Und das, finde ich, muss man denen erstmal einmal so richtig sagen und muss sie beraten. Und dann kann man immer noch gucken, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Ja.
Dann in so einem Fall, wie du es jetzt gebildet hast, ist man ja wahrscheinlich auch noch gut fit so. Dann ist es so die Gewohnheit, dass man da wohnt. Vielleicht kommen ja auch neue Lebensentwicklungen, dass man sagt, ich bin nicht mehr so mobil, ich will vielleicht sogar, das würde das Haus aus eigener Sicht verkaufen wollen jetzt, um in ein Parterre zu ziehen, so
doof gesagt.
Ja, weil ich komme nicht mehr in den dritten Stock im Mittelreihenhaus oder so.
Ja.
Mal doof gesagt. Das ist dann alles erschwert, ne?
Ja, tatsächlich das, was du sagst, also es ist ein ganz, also irgendwie ist sehr weit verbreitet ein Irrtum über die Erbschaftssteuerfreibeträge.
Ja.
Ganz viele Eltern denken, dass das Kind einen Freibetrag von 400.000 nach beiden Elternteilen gemeinsam hat. Das ist eben nicht ein individueller Freibetrag. Das ist so der eine Punkt. Und der nächste Punkt ist bei mir wirklich dieses Thema mit der Altersabsicherung.
Ja.
Ich rede wirklich ganz vielen Personen das auch aus.
Ja.
Also die eben sagen, total schlechtes Geschäft eigentlich, aber ich finde es ganz wichtig, dass man bei den Überlassungsverträgen genau hinschaut, was ist der Sinn, was soll erreicht werden, was ist das Ziel, macht das auch aus, ich meine mal, möglichst objektiver Perspektive Sinn und kann ich das Ziel auch überhaupt erreichen auf dem Weg, ja, also man kann auch noch dreimal falsch abbiegen bei so einem Überlassungsvertrag und landet dann nicht da, wo man eigentlich hin will.
Genau, und was halt auch viele sagen, ja, wir müssen das unbedingt jetzt übertragen, damit dann das Sozialamt nicht später das Haus sich vereinleibt oder so. Also Das ist ja auch alles erstmal gar nicht so einfach. Darüber hinaus, wenn ich übertrage, hat der Sozialhilfeträger ja einen Anspruch. 10 Jahre lang geht das zurück. Ich habe das bei Mandanten auch schon öfter gesehen, dass sie ausfüllen mussten, gab es Schenkungen innerhalb der letzten 10 Jahre. Also wenn die Person dann innerhalb Ablauf von 10 Jahren irgendwie Sozialhilfeleistung beantragt, dann könnte es sein, dass der Sozialhilfeträger trotzdem an diese Schenkung rankommt. Mhm. Und Mareikes Beispiel ist immer ganz gut. Das heißt dann, sie haben gar kein Geld fürs Pflegeheim, bedeutet dann irgendwie polnische Grenze, 6-Bett-Zimmer. So. Ist ja so.
Ja, ist ein bisschen überspitzt, aber es ist eben dann nicht so, dass ich mir
das Elbschlösschen kommst du dann nicht.
Nee,
so.
Genau so.
Ja. Ja. Was ich aber vielleicht könnte, wenn ich mein Haus verkaufen würde.
Vielleicht.
Und ich sage,
zumindest Mensch, für ein paar Monate.
Ja. Ja, aber man nimmt sich jegliche Flexibilität.
Ja. Ja. So.
Genau. Und wer das möchte, darf das gerne tun, aber ich sag den Leuten das immer einmal. Und ich würde sagen, die Hälfte der Verträge, die aus dieser Motivation herausgeschlossen werden soll, die kommt dann auch nicht zustande.
Genau.
Ja.
Und man muss, finde ich, gerade wenn die Kinder noch jung sind, also wir haben jetzt nun Mareikes Kinder sind noch jünger, meine sind jetzt schon langsam ein bisschen älter und man kann sich trotzdem aber nicht vorstellen, dass man sich jemals mit diesen Kindern überwirft. Das halte ich bei mir komplett für ausgeschlossen. Das tun aber auch alle Mandanten, die kommen und die übertragen wollen. Und ich finde, wenn du einem 20-jährigen jungen Sohn etwas überträgst, musst du kalkulieren, dass er vielleicht in 10 Jahren einen Beruf gewählt hat, mit dem du nicht einverstanden bist, eine Schwiegertochter hat, mit der du nicht einverstanden bist.
Mit Sicherheit, ja.
Genau, und dass vielleicht dann Konflikte auftreten, die du jetzt noch nicht vorhergesehen hast. Ja. Und dann denkst, oh Mann, ey, und jetzt hat der auch noch meine Wohnung. Und es gibt diesen einen Fall, den hatte unser Familienrechtler, ich sage nur französischer Balkon. Da hatten die Eltern den Kindern ein ganzes Haus und Grundstück übertragen. Die Eltern wohnten oben, hatten eine schöne große Terrasse, also so einen großen Balkon und die Kinder wohnten unten. Mhm. Und dann haben die sich aber mit der Schwiegertochter und dem Sohn total überworfen. Und irgendwann kamen sie aus dem Urlaub zurück und dann hatte der Sohn die komplette Terrasse oben sozusagen komplett zugebaut und hatte nur so vor ihrer Balkontür so 2 Bretter genagelt und gesagt, das ist ein französischer Balkon. So. Mehr steht ja in dem Überlassungsvertrag nicht drin. Ihr habt einen Anspruch auf den Balkon, ist ja einer. Und dann gab es darüber einen Rechtsstreit. Und die alten Leute waren so traurig, das war so schlimm.
Ja.
Ja, und das Problem ist, du bekommst halt, also du kriegst die Immobilie in den seltensten Fällen zurück. Ja. Also man hat, das ist ja gar nicht unser Thema heute eigentlich, man hat vielleicht Rückforderungsrechte, die greifen aber nicht. Und dann schwebt dann immer sowas in der Beratung wie, aber ist das nicht grober Undank? Und kann ich jetzt nicht zurückfordern? Das kriegt man halt nie durch. So, also das ist, weg ist eben weg.
Weg ist weg.
So. Ja, weg ist weg, genau.
Ja. Und gut, jetzt nochmal gesagt, glaube ich, mit den 800.000, also das war jetzt nochmal so nur eine Randbemerkung von euch, aber das ist wahrscheinlich auch schon ein Denkfehler, dass man es so ein bisschen aus Perspektive des Kindes sieht. Ne? Aber wenn beide Eltern gemeinsam ja 50% Eigentümer sind, wie es häufig dann ist, sprechen wir eigentlich über 800.000 Euro wert.
Auf jeden Fall. Und noch ein wichtiger Punkt, wenn wir mal davon ausgehen, alle verstehen sich total gut. Dann gibt es auch manchmal den Spruch, dass die Tochter sagt, ja Mama, wenn du dann verkaufen willst, ist ja kein Problem, das können wir dann ja trotzdem machen. Super. So, und dann verkauft die Tochter und gibt der Mutter den Kaufpreis zurück. Dann hast du natürlich einen steuerpflichtigen Vorgang.
Genau. Ja. Also du kannst allenfalls dann, wenn Rechte vorbehalten sind, um vielleicht zu unserem Thema überzuleiten. Entschuldigung, ja, alles gut. Aber da, vielleicht kommen wir damit zu unserem Thema. Wenn du Rechte vorbehalten nimmst, wie zum Beispiel ein Wohnungsrecht, dann kannst du natürlich vereinbaren, dass du das vielleicht kapitalisierst, also dass du den Wert des Wohnungsrechts auszahlst, so, dass das schon. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist eine Schenkung. Also ist eine Schenkung und das ist steuerpflichtig und Eltern nach Kindern 20.000. Das wird richtig teuer. Also
man muss ganz viel bedenken. Man kann nicht einfach nur sagen, okay, Überlassungsvertrag, machen wir fertig, kommen Sie mal nächste Woche. Das funktioniert nicht.
Ja. Ja. Bevor Mareike nochmal schimpft, dass wir vom Thema abkommen.
Wir sind noch gar nicht angekommen. Abkommen würde unterstellen, wir wären schon mal angekommen.
Ja, also, was ist eigentlich das Thema? Also, ich würde es mal so probieren. Wir haben also diesen Vorgang ja letztlich dieser Schenkung. Und das ist ja gar nicht so richtig unser Thema, weil da kommt man quasi zu euch hin und dann wird diese Schenkung notariell, Grundbuch, diese Geschichte wird gemacht. Das Thema ist ja, ich will ja da wohnen bleiben und jetzt geht es um die Absicherung dessen, richtig? Ja.
Genau.
Ist das unser Thema?
Du hast die Themen vorgeschlagen.
Du hast gesagt, wir reden über das Wohnrecht. Ich nehme an, du meinst das Wohnungsrecht, aber das ist jetzt wirklich eine Spitzfindigkeit.
Ja. Okay, also ich glaube, das ist, ja, aber die Absicherungsvarianten, das ist schon unser Thema. Wohnrecht wäre eine mögliche Absicherungsvariante.
Ja. Also wir reden entweder vom Wohnrecht oder vom Wohnungsrecht. Und das, also landläufig Wohnrecht, so Punkt. Aber das Wohnrecht ist eigentlich ein Mitbenutzungsrecht, ja. Normalerweise will ja aber der Elternteil oder die Eltern, die übertragen wollen, ja meistens alleine dort wohnen bleiben. Deswegen nehmen wir ein Wohnungsrecht. Mhm. Und das ist sozusagen das Recht, die Immobilie unter Ausschluss des Eigentümers zu nutzen.
Mhm.
Ja, also ich kann da wohnen bleiben und mein Kind, dem die Immobilie dann eigentlich gehört, kann weder mich rausschmeißen noch selbst einziehen.
Mhm.
Das ist nicht zur Nutzung berechtigt, deswegen unter Ausschluss des Eigentümers. Das ist das Wohnungsrecht.
Mhm.
Ja?
Bis zum Tod quasi gilt das.
Bis zum Tod, alternativ dazu, Nießbrauchrecht, dann dürfte ich auch ausziehen und vermieten. Ja?
Ah, dann also das Nießbrauchrecht ist weitergehend,
ja,
weil es mich schon auch in so eine Art wirtschaftlichen Verwerterstatus bringen könnte, dass ich sage, okay, ich selbst nutze es nicht mehr für mich,
ja,
aber dann lasse ich da irgendjemand anders einziehen, dann ziehe ich die Miete irgendwie rein, dann habe ich das für mich so mein Deal
dann gemacht. Dann habe ich ein Einkommen.
Genau.
Ja,
genau.
Dann habe ich ein Einkommen.
Ja.
So. Das sind, gibt es diese zwei Varianten?
Ja. Ja, und theoretisch eben auch noch diese dritte, das Mitbenutzungsrecht, also Wohn- und Mitbenutzungsrecht. Das machen wir aber ganz selten. Also in der Regel sprechen wir mal über Wohnungsrecht oder Nießbrauchrecht. Genau. Das ist eigentlich die Frage, die wir abklären, wenn es in solchen Konstellationen um Übertragung geht.
Und dann wiederum vererbt wird beides aber nicht. Also das gilt bis zum dem Ende meines Lebens, diese Situation.
Richtig.
Und meine eigenen Erben würden dann nicht wieder in die Situation kommen, dass sie das Nießbrauchsrecht dann bekommen.
Nee, aber
dann
es gibt eine Gestaltungsmöglichkeit. Nehmen wir mal an, du bist der Alleineigentümer als Ehemann. Du überträgst es den Kindern. Du möchtest aber, dass die Mutter und deine Ehefrau sozusagen, die Mutter der Kinder, deine Ehefrau, auch dieses Nießbrauchsrecht oder Wohnungsrecht bekommt. Dann kannst du sagen, also wenn ich sterbe, dann soll das für meine Ehefrau gelten. Aufschiebbedingt auf meinen Todesfall sozusagen. Da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten.
Aber
genau.
Das ist nicht
oder
diese normale Rechtsfolge. Erbe,
nein, es ist kein Erbe.
Es müsste
nein.
Diese besondere Vereinbarung geben. Ja.
Genau, und wenn die Ehegatten oder die Eltern gemeinsam Eigentümer sind und übertragen, dann macht man es als Gesamtberechtigte, sodass es dann eben nicht mit dem Tod eines Berechtigten endet, sondern mit dem Tod beider Berechtigten.
Das sind beides natürlich wahrscheinlich auch wieder notarielle Vorgänge, richtig? Die ins Grundbuch kommen?
Ja, du sicherst das dinglich ab, weil ansonsten wäre es in dem Moment, wo du es verkaufen würdest. Ja, also wenn ich jetzt die Immobilie geschenkt bekomme, mit alleine einem schuldrechtlichen Wohnungsrecht.
Ja,
ja.
Also ich mache einfach nur das Blatt Papier und schreibe drauf, aber du darfst hier wohnen, solange du willst.
Ja, genau, also
so.
Es ist schon, also es hat jede Menge andere Baustellen, aber nehmen wir mal an, so wäre es. Dann ist in dem Moment, wo du verkaufst, ist das Grundbuch ja lastenfrei in Abteilung 2. Ja, da würde das Wohnungsrecht normalerweise eingetragen werden als Belastung, die auf dem Grundstück liegt. Dann ist das weg. Ja, also dann hat der neue Eigentümer die Immobilie gutgläubig ohne dieses Recht erworben. Deswegen muss es dinglich gesichert werden, damit es auch Hand und Fuß hat.
Mhm.
Ja, und dafür brauchst du eine Bewilligung und einen Eintragungsantrag. Und das machst du natürlich in der notariellen Urkunde. Und du machst das auch, und das ist auch wichtig, dass man das macht, im Zeitpunkt der Übertragung. Ja, du behältst dir das Recht vor. Es ist quasi ein Vorbehaltsrecht.
Mhm.
Weil wenn du das anders machst, du schenkst, ja, ich schenke dir das heute lastenfrei, und hinterher vereinbaren wir ein Wohnungsrecht.
Ja.
Was habe ich wieder eine Schenkung?
Ah.
Ja, weil du hast ja keinen Rechtsgrund. Also ich habe ja keinen Anspruch. Warum solltest du mir ein Wohnungsrecht geben? Genauso ist es, wenn man sagt, wir vereinbaren kein Wohnungsrecht, du bleibst da einfach wohnen. Ja, dann wohne ich da umsonst. Ist genauso eine Schenkung. Und bei allem, was sozusagen von Kind Richtung Eltern geht, zu Lebzeiten, müssen wir immer berücksichtigen, 20.000 Euro Erbschaftssteuerfreibetrag. Das kann brutal viel Scheuen auslösen.
Weil sich dann auch gar nicht so anfühlt, ne?
Nee.
Das ist dann zwar juristisch gesehen diese Richtung, aber irgendwie denkt man, das ist doch nur die Regelung des Alten. So.
Ja, genau. Aber deswegen ist das ganz wichtig, dass das sind alles Themen, das hast du ja auch schon gesagt. Bei uns ist es wirklich so, wenn jemand einen Überlassungsvertrag machen möchte, beurkunden möchte, so rum, der wird erstmal beraten. Also Analyse, Ziel, Weg, Ergebnis.
Ja. Also wir halten für diesen Moment quasi fest, wir haben diese zwei Varianten, Wohnungsrecht und Nießbrauchrecht, schuldrechtliche Vereinbarung streichen wir durch, ist auf gar keinen Fall.
Reine schuldrechtliche Vereinbarung. Genau, reine du schuldrechtliche hast immer eine Vereinbarung. Schuldrechtliche Vereinbarung, ja, aber die wird
aber einfach genau. Irgendwie was aufschreiben, was nicht quasi dinglich gesichert, wie ihr gesagt habt, ist, wollen wir auf gar keinen Fall machen. Wie ist es mit den Pflichtteilen? Da hattet ihr am Anfang schon kurz was zu gesagt. Mhm. Man macht das ja möglicherweise, damit irgendwie so ein unliebsames Kind quasi irgendwie raus ist. Hat man das damit dann effektiv gelöst, dieses Problem?
Schwierig. Kommt drauf an. Wie schwierig.
Ja, also, es ist so. Wenn man überträgt, um Pflichtteilsansprüche zu reduzieren, dann muss man berücksichtigen, dass das Wohnungsrecht dazu führen kann, dass die 10-Jahres-Frist aus dem Pflichtteilsrecht, die haben ja die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, du verschenkst etwas und die nächsten 10 Jahre wird es noch dem Nachlass hinzugerechnet für die Pflichtteilsberechnung. Jedes Jahr um 10% weniger. Mhm. Diese 10-Jahres-Frist könnte nicht laufen, weil es eine Rechtsprechung gibt aus den 90ern, ist ewig alt, zum Nießbrauchrecht, die sagt, du musst wirklich auf den Genuss des Gegenstandes verzichten. Mhm. Ja, also die Genussrechtsprechung ist auch komplett ein bescheuertes Wort, aber so heißt es. Und wenn du das nicht tust, dann läuft diese 10-Jahres-Frist nicht an. Mhm. Jetzt gibt es nicht so viel BGH-Rechtsprechung zum Wohnungsrecht. Es gibt die zum Nießbrauchrecht, die ist relativ klar. Es gibt eine zum Wohnungsrecht, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, die sagt, letztendlich ist es eine Einzelfallprüfung. Aber wenn das Wohnungsrecht so umfassend ausgestaltet ist, das heißt, ich kann das ganze Objekt nutzen, wie ein Nießbrauchrecht, dann wäre ich da sehr vorsichtig. Also wenn möglich, bei Wohnungsrecht müsste man es so gestalten, dass vielleicht tatsächlich nur das Untergeschoss genutzt wird, okay. Beispielsweise, dass nur an einem Teil ein Recht vorbehalten wird und der Rest zur freien Verfügung steht. Das ist ganz knifflig. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist, selbst wenn man die Übertragung macht mit Wohnungsrecht, kann sich das pflichtteilsrechtlich auswirken, positiv. Und zwar, weil bei der Pflichtteilsberechnung das sogenannte Niederstwertprinzip gilt. Das heißt,
klingt kompliziert.
Ja,
das schalte ich auch immer ab bei dem Wort.
Das heißt, bei Immobilien schaue ich mir an, also bei Immobilien, die verschenkt worden sind, ja, schaue ich mir an, was war die Immobilie wert zum Zeitpunkt der Schenkung, ja, und was war die Immobilie wert zum Zeitpunkt des Todes. Erstmal ohne vorbehaltene Rechte. In den letzten Jahren muss man sagen, also wenn jetzt nicht gerade 2021 verschenkt wurde und 2022 irgendwann in der Mitte verstorben wurde, dann haben wir eigentlich in der Regel eine ganz gute Chance, dass es auf den Wert zum Zeitpunkt der Schenkung ankommt, weil der geringer war. Okay? Mhm. Und dann kann ich das Wohnungsrecht als übernommene Last in Abzug bringen. Das heißt, das bewerte ich, das kapitalisiere ich und habe das als Abzugsfaktor. Somit bringe ich dann trotzdem, auch wenn die Immobilie noch reinfällt, den Wert, mit dem sie reinfällt, deutlich drunter, also runter.
Weil es einmal ein anderer Zeitpunkt ist, früherer, den habe ich quasi eingeloggt.
Ja,
schon,
und ich habe die Belastung.
Wert. Und die Belastung geht auch nochmal runter vom Wert.
So ist es.
Das heißt, die Summe, aus der sich dann ein Pflichtteil berechnet, wäre schon eine geringere.
Ja,
das ist der Trick dabei.
Ja. Also die Immobilie bleibt relevant, aber mit guter Chance, also müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein, aber mit Chance eben mit einem geringeren Wert. Das heißt, es ist jetzt nicht sinnlos, das zu tun, aber es hat nicht den Effekt, den man sich eigentlich wünscht und vorstellt.
Ja. Und das gilt aber fürs Wohnungsrecht explizit. Beim Nießbrauchrecht wäre das aber nicht so oder auch dort?
Na, beim Nießbrauchrecht, da ist klar, wenn du ein umfassendes Nießbrauchrecht hast, dann also gilt genau das Gleiche, aber du hast nicht so diese Variante, du kannst ein Nießbrauchrecht sehr schwer an einzelnen Teilen dir vorbehalten.
Die Einschränkung ist schwieriger.
Ja,
quasi.
Genau, weil es gibt kein auf einen Gegenstand beschränktes Nießbrauchrecht, sondern es müsste, wenn, dann irgendwie anteilsmäßig beschränkt sein. Das ist ein bisschen schwieriger. Deswegen hat man da nicht so viel Spielraum. Und du kannst auch nicht nur, keine Ahnung, einen Bruchteil vermieten beispielsweise. Deswegen ist das mit der Gestaltung beim Nießbrauchrecht ein bisschen schwieriger. Beim Nießbrauchrecht würde ich sagen, bist du eigentlich immer raus aus dieser 10-Jahres-Frist, die läuft nicht. Aber du hast genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Den Vorteil, Niederswertprinzip und das Nießbrauchrecht wird genauso kapitalisiert letztlich. Also jetzt aus meiner Sicht, die Steuerberater machen das ein bisschen feiner als ich, aber für meine Berechnung wie das Wohnungsrecht.
Ich denke so gerade darüber nach, gibt es mal so Mandanten, die quasi eher bereit sind, das Risiko einzugehen mit dem Kind möglicherweise, mit dem man gutes Verhältnis pflegt gegenüber dem verhassten Kind, dass sie sagen, hey, ich vertraue einfach darauf, So?
Ja, klar,
ja, klar. Ja,
dass ich lasse mir das quasi nicht einräumen, weil dann bin ich quasi aus dieser ganzen Problematik raus.
Ja.
Und wir verstehen uns ja gut. Mhm. Also Kind wird schon mich da wohnen lassen, solange ich lebe. Mhm. Hauptsache das andere Problem
genau.
ist gelöst.
Ja, natürlich gibt es das.
Solche Fälle gibt es, ne?
Ja, klar.
Ja, denen sind dann auch die potenziell anstehenden Schenkungssteuern wegen der nicht gezahlten Miete oder ähnlichem dann auch egal, ja.
Ja, okay. Ja. Also solche Fälle gibt es schon.
Ja, es gibt auch manchmal, ein Mandant von einem Mandant von einem Mandant hat mir mal erzählt, das. Also was auch manchmal gemacht wird, dass wenn zum Beispiel, das geht um eine vermietete Immobilie und der Eigentümer ist Rentner und der hat diese Mieteinnahmen und müsste dann extra noch eine Steuererklärung für diese Mieteinnahmen machen, das ist ihm alles aber zu aufwendig, dann gibt es, so soll es geben, dass der dann seinem Sohn diese Immobilie überträgt und der Sohn kriegt dann die Miete und gibt Papa dann irgendwie, keine Ahnung.
Ja.
Das Geld irgendwie so bar, damit er keine Steuererklärung machen muss und damit er trotzdem noch genug zum Einkaufen hat. Also es gibt alle möglichen
Klassen, aber ich weiß. Ganz ehrlich, das ist ja in jeder Hinsicht sinnfrei, weil Papa wahrscheinlich ein geringeres Einkommen hat, also wahrscheinlich einen geringeren Steuersatz hätte, wenn er die Mieteinnahmen versteuern würde.
Absolut.
Aber gut, das ist ja alles nicht unser Problem.
Es ist komplett sinnfrei. Aber du siehst die Motivlage diese Übertragung, die ist total vielfältig.
Ja.
Genau. Und das Wohnungsrecht ist aber etwas, was wir sehr häufig haben. Ne? Also das ist wirklich, ich habe kaum Verträge ohne. Also Wohnungsrecht oder Nießbrauchrecht. Ja. So. Und wenn man sich anschaut, wir haben ja noch nicht so richtig darüber gesprochen, was das Wohnungsrecht eigentlich noch kann. Also ne, wir haben gesagt, okay, ich sichere ab, dass ich wohnen bleiben kann. Es hat aber tatsächlich auch erbschaftssteuerlich noch einen wirklich wichtigen Punkt. Und da ist es tatsächlich, je jünger, desto besser. Weil das, was ich gerade gesagt habe, wir kapitalisieren das Wohnungsrecht, wenn wir über die Pflichtteile reden und es da eine Relevanz hat. Das machen wir auch bei der Schenkung. Ja, das heißt, wenn du eine Immobilie hast, die ist 1 Million wert, ja, beide Elternteile sind gemeinsam Eigentümer und das Kind würde diese Immobilie erben, Worst-Case-Szenario, erst erbt der eine Elternteil von dem anderen, die andere Immobilie ist dann Alleineigentümer, hat 1 Million, das Kind hat einen Steuerfreibetrag von 400.000, kriegt das dann als sozusagen als Erbe nach dem längstlebenden 600.000 Euro zu versteuern. So. Übertragung zu Lebzeiten, 1 Million, Steuerfreibeträge 800.000, eigentlich 200.000 über Freibetrag, aber ich habe ein Wohnungsrecht, das bringe ich in Abzug, weil es eine Belastung ist. Ja, auch da kapitalisiere ich das Wohnungsrecht und ziehe es ab. Und je jünger, desto besser. Und zwar deshalb, weil ich mir anschaue, also ich mach das so, und das ist so die gängige Praxis bei der einfachen Berechnung. Wie gesagt, Steuerberater machen das etwas feiner mit irgendwelchen Abschlägen und Zuschlägen. Aber ich schaue mir an, was ist die monatliche Miete oder fiktiv erzielbare Miete. Genau, fiktiv erzielbare Miete, bilde einen Jahreswert. Und dann gibt uns das Justizministerium einmal im Jahr, manchmal alle 2 Jahre einen Vervielfältiger raus und mit dem multipliziere ich das. Und der hängt an der Lebenserwartung. Ja, das heißt, wenn ich so 60 bin, dann habe ich wahrscheinlich noch einen Multiplikator von, müsste ich jetzt nachgucken, aber 13, 14, bedeutet nicht Lebenserwartung, sondern 13, 14 Jahre, aber das ist der Multiplikator, der sich anhand dessen errechnet. Und wenn ich eine Miete habe von 2.000 Euro, fiktiv, haben wir 24.000 im Jahr mal 12, ja, ich muss es gar nicht weiterrechnen, wir kommen auf jeden Fall über 200.000 und landen damit unter den 800.000 Euro Steuerfreibetrag. Das heißt, ich habe einen doppelten Effekt.
Ja.
Ja, also ich nutze zum einen die Freibeträge und ich reduziere den Wert der Übertragung. Das ist ganz charmant. Mhm. Deswegen ist das etwas, also erbschaftssteuerlich ist es super.
Ja, spannend.
Genau, so und Pflichtteile haben wir drüber gesprochen.
Ja. Wo ich noch drüber nachdenke, ist an den neuen Eigentümer. Gibt es da noch so Risikofaktoren? Also wenn da jetzt wirklich, also Insolvenz zum Beispiel oder so droht, also irgendwas wirklich Heftiges, hat man dann was zu befürchten als Eltern, wenn man da in diesem Haus dann wohnt, was einem also ja nicht mehr gehört?
Da standardmäßig immer die Rückforderungsrechte ja mit drin. Das heißt, im Insolvenzfall beispielsweise oder wenn die Pfändung angedroht wird, in diesem Fall kannst du es zurückfordern.
Und dann würde das Eigentum wieder zurückgehen.
Ja, wenn man es, also du musst den ersten Anspruch, den man Geld machen muss, ja. Aber dann kannst du das zurückfordern.
Würden auch solche Fälle wie Scheidung und so weiter auch Rückforderungen ermöglichen?
Kann auch, wenn die Mandanten das möchten.
Hm. Ja.
Genau, es gibt einen Katalog von verschiedenen Dingen. Also Insolvenz, Scheidung, Vorversterben möglicherweise. Das ist insbesondere dann relevant, wenn das Kind vielleicht noch keine Kinder hat. Und man sagt, dann soll es zurück zu mir, weil dann habe ich ja ansonsten, ich wäre vielleicht als Elternteil sogar Erbe wenn ich es zurückerbe, ich habe einen besseren Freibetrag, wenn ich erbe von meinem Kind, dann habe ich 100.000, aber die Immobilie war ja, haben wir ja gesehen, 1 Million wert. Das ist schon blöd, das zurückzuerben und zu versteuern, und da habe ich zum Beispiel auch ein Rückforderungsrecht. Und das ist dann ja ein Anspruch, also keine Schenkung, insofern fällt dafür keine Schenkungssteuer an.
Und die ungeliebte Schwiegertochter wäre dann auch raus, wenn das zurückgefordert wird.
Ja, also insofern ist das schon etwas, also Wohnungsrechte, also überhaupt die Übertragung ist was man schon immer mal sich überlegen sollte, ob das Sinn macht und sich gegebenenfalls beraten lassen sollte. Mhm. Und wenn man wohnen bleiben soll, dann muss aber ein Wohnungsrecht. Also ich finde das sonst wirklich schwierig.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch.
Ja, zu viel Risiko, glaube ich,
über so elementare Dinge. Ja, du weißt nicht, was passiert, wie sich das entwickelt, weißt du alles nicht.
Nee. Es ist ja dann wahrscheinlich in solchen Fällen auch die Hergabe des wesentlich aufgebauten Vermögens, der eigenen Lebensleistung. Ne? Also meine Güte. War das jetzt das richtige Thema, möchte ich abschließend fragen.
Finde ich schon. Das war ein gutes Thema. Hatten wir jemals schlechte Themen? Komm. Das war ein gutes Thema. Nee, alles gut.
Ja, alles gesagt.
Ja.
Danke euch.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.